Feminist. Bläulich schimmern die meterhohen Buchstaben auf der Videowand. Feminist. Davor zeichnet sich stolz die Silhouette von Beyoncé ab. Dieses unmissverständliche Bekenntnis legt die Sängerin 2014 während einer Awardshow des Senders MTV ab. Und einige Wochen zuvor schon mit dem Song Flawless. Beyoncé glaubt an soziale, politische und ökonomische Gleichstellung. In dieser Deutlichkeit kommt es für manche überraschend.
We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. You
wake up. Dieser Text stammt von der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie. Er stammt aus einer Rede mit dem Titel »Warum wir alle Feministen sein sollten«. Flawless ist in drei Hauptabschnitte unterteilt. Das Herzstück ist dieser Teil der Rede. Damit wird er zum Songtext, den Fans nach und nach auswendig lernen. Alle drei Teile von Flawless zusammen zeichnen ein komplexes Bild von Feminismus. Sie konfrontieren Bruchstücke aus der Theorie mit Praxis und dem Anspruch, Macht auszuüben. Wie nebenbei fallen dabei Slogans, die die Fans auf T-Shirts tragen oder an ihre digitale Pinnwand heften. Julianne Escobedo Shepherd ist Chefredakteurin beim US-Magazin Jezebel. Sie ist überzeugt, dass Beyoncé das Wort Feminist ein Stück weit normalisiert hat.
Ich denke, es war wirklich wichtig für sie, sich zu outen und zu sagen, dass sie eine Feministin ist. Und zwar in so großem Stil. Für Leute, die mit Feminismus im Jahr 2013 nicht vertraut waren, war es ein Schimpfwort. Und ich denke, das ist es immer noch. Was Bow Down Bitches betrifft, so glaube ich nicht, dass sich der Begriff Bitches nur auf Frauen bezieht. Ich denke, sie meint buchstäblich jeden. Ob dieser Begriff antifeministisch ist oder nicht, diese Gespräche richten sich hauptsächlich an schwarze Amerikaner und Amerikanerinnen.
Beyoncé Knowles wird 1981 in Houston geboren. Früh ist sie Erfolg gewöhnt. Mit 16 Jahren landet sie ihren ersten großen Hit. Später toppen alle ihre Soloalben die Charts. Ohne jede Vorwarnung erscheint im Dezember 2013 das Album Beyoncé. Andere Stars mögen Promotion nötig haben, sie nicht. Neben Flawless beschäftigen sich auf diesem Album zwei weitere Singles damit, was es heißt, über den eigenen Körper zu bestimmen, begehrt zu werden und was Consent bedeutet. Drunk in Love ist eine Kollaboration mit ihrem Ehemann Jay-Z über eine wilde Nacht mit viel Alkohol. Eine Textzeile von Jay-Z stößt selbst Fans sauer auf. Er vergleicht sich dort mit dem Rock'n'Roll-Musiker Ike Turner, der seine Frau Tina Turner jahrelang misshandelt hatte. Iss den Kuchen, rappt er. I'm Ike, Turner, Turner, baby, no, I don't play. Now eat the cake, anime,
said eat the cake, anime, I'm nice. Yeah, that's messed up. That's a messed up lyric.
Ja, das ist übel. Das ist ein übler Text. Jay-Z stammt aus einer älteren Generation, in der es gängiger war, offen frauenfeindlich zu sein. Und das akzeptiert wurde. Und ich glaube, 2013 war ein Jahr, in dem wir alle noch dazulernen mussten.
We're all still learning.
Diskussionen über Misogynie werden mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft geführt. Das war nicht immer so. Und dennoch sind sie nicht neu. Schon Ende der 1990er Jahre versuchen zahlreiche schwarze Frauen unter dem Schlagwort Hip-Hop-Feminismus ihre Lebensrealität mit der Theorie zu versöhnen. Sie sind mit dieser Musik groß geworden. Was andere problematisch finden, kann für sie möglicherweise leicht erklärbar sein. Ein zentrales Thema ist immer wieder die Art, wie über Sex, Sexualität und Sexualpolitik nachgedacht wird. Aisha Durham von der Universität Südflorida ist eine der treibenden Kräfte im Hip-Hop-Feminismus, den sie als politische, intellektuelle und kreative Bewegung begreift.
Beep, beep. Who got the keys to the Jeep? I'm driving to the beach.
It's home by mainly women of color.
Sie wird vor allem von schwarzen Frauen aus der Hip-Hop-Generation geschärft, die die Kultur als zentralen Ort nutzen, um Veränderungen zu bewirken und Menschen zu mobilisieren. Wir haben keine traditionell großen politischen Formen der Macht, aber wir haben Macht und Einfluss in der Kultur.
Hip-Hop-Feminismus ist fokussierter, sagt Aisha Durham, und er komme aus dem Bewusstsein der arbeitenden Klasse. Sie ist selbst in einfachsten Verhältnissen aufgewachsen und überzeugt, dass es unter solchen Umständen kaum Spielraum gibt, um zwischen einem privaten und einem öffentlichen Körper zu unterscheiden. Deshalb brauche es Respekt. Einfach, weil man es mit einer Person zu tun hat. Nicht aufgrund dessen, wer sie ist oder was sie macht, sondern weil sie ist. Aisha Durham beobachtet genau, wie über schwarze Frauen im Hip-Hop gesprochen wird. Wie manche sexualisiert werden, andere nicht. Dazu gehören beispielsweise Tänzerinnen, die in vielen Videos zu sehen sind. Mal knapp bekleidet, mal weniger knapp. Im Englischen werden sie Video-Vixens genannt. Vixen bezeichnet dabei auch einen weiblichen Fuchs.
Ich meine, eine Füchsin ist doch ein Tier, oder? Also denken wir nicht einmal über das Menschliche nach. Durch die Verwendung von Video-Vixens, ohne von Tänzerinnen, Schauspielerinnen oder Models zu sprechen, wird bereits eine ganze Gruppe von Menschen durch das kategorisiert, was wir als kontrollierendes Bild bezeichnen würden.
Diese kontrollierenden Bilder haben eine lange Geschichte. Der Archetyp der Jezebel, einer kurzum schwarzen Schlampe, lässt sich bis in die früheste Kolonialzeit zurückverfolgen. Er wurde auf den Plantagen der Südstaaten tief ins Bewusstsein eingeschrieben, obwohl er historisch unbegründet ist. Später konnten auch das Ende der Sklaverei und die Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre dem Archetyp der Jezebel wenig anhaben. Der Rapperin Lil Kim etwa wurde unterstellt, dass sie mit ihrem stark sexualisierten Auftreten nur männliche Fantasien bediene, indem sie suggeriere, dass sie leicht zu haben wäre. Jezebel wasn't born with a silver spoon in her mouth. Auch die Mammy, also die sorgsame, oft dickliche Mutter, die sich ihrem Schicksal fügt, lebt bis heute fort. Etwa im Südstaaten-Drama Vom Winde verweht, bei Tom and Jerry oder als Parodie in einem Song von Frank Zappa. Und als Sapphire werden schwarze Frauen bezeichnet, die aufbrausend sind, laut, stur und wütend. Archetypen wie die Jezebel, die Mammy oder die Sapphire entmenschlichen ihr Gegenüber und erleichtern damit gezielt die Ausbeutung schwarzer Frauen, so Aisha Durham. Doch das ist nicht alles.
Hip-Hop-Feminismus lädt uns ein, komplexer zu denken. Wir könnten sonst sagen, dass Hattie McDaniel eine Mammy in Von Winde verweht spielte. Das war nichts. Sie war ja nur eine Mammy. Aber es ist ein absolut wichtiger Beitrag, dass wir überhaupt eine schwarze Frau auf dem Bildschirm sehen konnten. Wir müssen also darüber nachdenken, welche Möglichkeiten schwarze Frauen haben, welche materiellen Zwänge für Frauen bestehen, die einen Raum betreten und wie sie diesen Raum dann nutzen, wie sie mit ihm umgehen.
Beyoncé öffnet Räume dafür, wie schwarze Frauen wahrgenommen werden, welche Rollen sie einnehmen können oder was als schön gilt. Ganz explizit tut sie das in dem Video zu Partition aus dem Jahr 2014, sei es auf dem Rücksitz eines Rolls-Royce, einem Konzertflügel oder an einer Pole-Dance-Stange.
Der ganze Song wird zu einem Kommentar darüber, wie sie gesehen und sexualisiert wird und demgegenüber, wie Beyoncé gesehen werden möchte. Wenn man alle Ebenen des Videos, den Ton, den Text und das Bild einbezieht, wird es zu einem viel tieferen Kommentar über die Gesellschaft. Eine solche Diskussion führt zu mehr als nur zu sagen, ist es zu sexuell? Is it too sexual?
So Kevin Allred, der etwa an der Universität von New Jersey über Beyoncé gelehrt hat. Nicht alle konnten ihm so weit folgen. Prominente Stimmen äußerten sich kritisch. Bell Hooks etwa, immerhin eine sehr einflussreiche schwarze Autorin und Professorin, bezeichnete Beyoncé als Terroristin, weil sie bei jungen Frauen großen Schaden anrichte. Man könne das Haus des Meisters nicht mit dessen Werkzeugen einreißen. Und damit meinte sie die Unterdrückung durch den Kapitalismus. Später schwächte Bell Hooks im britischen Guardian ab, dem Feminismus von Beyoncé könne man nicht trauen, weil er statt des Endes des Patriarchats nur gleiche Rechte fordert. Run the World scheint dem zu widersprechen. Wer regiert die Welt, fragt Beyoncé. Die Antwort ist laut und klar: Girls. Im postapokalyptischen Video aus dem Jahr 2011, kurz nach der Weltfinanzkrise also, stehen sich zwei Clans gegenüber. Auf der einen Seite Frauen, die, so erfährt man, hart arbeiten, Kinder bekommen, im Club und an der Uni beeindrucken. Auf der anderen Seite Männer, teils in Polizeimontur und bewaffnet mit Einsatzschilden. Kevin Allred meint über das Video:
She's trying to rewrite the rules.
Sie versucht, die Regeln für eine gerechtere Gesellschaft neu zu schreiben. Sie spricht von Geld und davon, dass sie fair bezahlt wird für das, was ihr zusteht. Und so wird es zu einer Dystopie, möglicherweise auch einer Utopie, einer utopischen Art, Wege in die Zukunft zu sehen.
Auch wegen dieses Songs wird Beyoncé mitunter als ein Post-Genre-Popstar bezeichnet. Karibische Rhythmen haben neben Afrobeat Platz. Kehlige Balladen neben Eurosynths und Rap aus den Südstaaten. Was hier passiert, das nennt Daphne Brooks von der Universität Yale ästhetische Arbeit. Sie meint damit die Zeit, die Menschen in ihre Ausbildung gesteckt haben, in ihr Handwerk, sowie in ihre künstlerischen und intellektuellen Erkundungen. Die Arbeit schwarzer Frauen wäre dabei nur selten anerkannt worden. Deshalb hat sie ein 600-seitiges Buch über das intellektuelle Leben von schwarzem feministischen Sound geschrieben. Dazu gehören Blues- und Soul-Musikerinnen, Jazz, Rock und Hip-Hop, aber auch jene, die den Diskurs geprägt haben. Beyoncé steht sozusagen auf den Schultern von Gigantinnen. Sie weiß um die ästhetische Arbeit, die andere vor ihr verrichtet haben. Einzigartig ist Beyoncé durch die enorme Plattform, die sie sich mittlerweile ja eben erarbeitet hat. Für Aisha Durham stellt sich die Frage nicht, ob Beyoncé damit Sand oder Öl im Getriebe der Kulturindustrie ist.
Ich denke, die Großzügigkeit des schwarzen Feminismus besteht darin, dass er es uns ermöglicht, über Komplexität zu sprechen, über ein sowohl als auch und nicht über ein entweder oder. Finally, you put my love on top, baby, 'cause you're the one that I